Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen. Stufe B2. Teil 1.
Künstler und Musiker aus aller Welt, die in Berlin leben, präsentieren ihre Kultur seit 1996 jedes Jahr bei einem großen Volksfest. Sie hören im deutschsprachigen Radio ein Interview zu diesem Karneval der Kulturen. Hören Sie das Interview zweimal und lösen Sie die Aufgaben. Kreuzen Sie zum Schluss die richtigen Lösungen A, B oder C auf dem Antwortbogen an. Bevor Sie sich das Interview anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Achten Sie auf das Beispiel.
Sie hören jetzt das Interview.
Kaum eines der kulturellen Ereignisse in Berlin ist so schnell berühmt geworden wie der Karneval der Kulturen. Schon 4 Jahre nach seiner Gründung kamen mehr als 1 Million Besucher. Seither ist er ein fester Bestandteil des Berliner Kulturkalenders. Über die Bedeutung des interkulturellen Volksfestes und neue Pläne sprechen wir mit Heike Laudan, die den Karneval als Journalistin seit langem begleitet. Guten Tag, Frau Laudan.
Guten Tag.
Der Karneval der Kulturen hat so viel Erfolg, dass man sich fragt, ob die Idee erst hier in Berlin geboren wurde.
Nein, natürlich gab es schon früher ähnliche Feste in London und Rotterdam. Diese dienten als Vorbilder für die Berliner Veranstaltung. Das waren jedoch eher kleine Projekte, bei denen die ausländischen Künstler unter sich blieben. Das Ziel hier in Berlin war von Anfang an, das Interesse der Deutschen zu wecken. Es sollte zu einer richtigen Begegnung zwischen der fremden Kunst und der deutschen Bevölkerung kommen. Das Straßenfest sollte wirklich ein Teil der Integration sein.
Und warum ist das Ihrer Meinung nach so schnell gelungen?
In der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung gab es in Berlin eine ganz besondere Atmosphäre. Viel war neu, viele Menschen haben sich neu kennengelernt. Das Interesse an fremden Menschen und Kulturen war ungewöhnlich groß. Das hat den Erfolg des Karnevals der Kulturen unterstützt.
In der Presse wird der Karneval sogar schon König der Straßenfeste genannt. Ist das berechtigt?
Na ja, Anders als bei anderen Kunstfesten gibt es deutschlandweit ein breites Interesse der Medien. Radio und Fernsehen berichten sehr ausführlich über die Veranstaltung. Positive Signale bekommen wir aber nicht nur von den Besuchern und den Medien, sondern auch europaweit von Politikern. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ähnliche Projekte, die es inzwischen in Frankfurt oder Köln gibt, sehen wir als Folge des Berliner Karnevals. Aber auch in anderen Bereichen beschäftigt man sich mit diesem Thema. Beispielsweise gibt es an der Berliner Humboldt-Universität ein Forschungsprojekt. Im Rahmen dieses Projektes möchte man mehr über den Zusammenhang von Kunst und Integration erfahren.
Das Fest findet jedes Jahr statt. Es dauert 4 Tage lang. Auf den Straßen feiern mehr als 4000 Künstler. Da ist genug Raum für alle Musiker, Tänzer und Akrobaten, sich zu zeigen. Gibt es trotzdem noch neue Entwicklungen?
Erfreulich ist vor allem, dass der Kinderkarneval sich so gut entwickelt hat. Er ist zu einem wichtigen Bestandteil des Festes geworden. Für die Gruppen der Kinder sollte künftig aber noch mehr Raum zur Verfügung stehen.
Und haben die Organisatoren noch weitere Wünsche?
Die Gesellschaft Werkstatt der Kulturen, die den Karneval organisiert, arbeitet seit 1993. Seither hat sie Kontakt zu hunderten Gruppen und einzelnen Künstlern, die hier in Berlin tätig sind. Im Laufe der Zeit entwickeln sich da natürlich viele soziale Netzwerke. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass diese Künstler noch enger zusammenarbeiten, auch wenn gerade kein Karneval ist.
Das heißt, die ausländischen Gruppen sollten sich noch selbstständiger darum kümmern, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen?
Ja, sicher. Es kann ja nicht schaden, wenn die Künstler einen guten Kontakt zur Kulturpolitik in Berlin haben. Schließlich wird dort entschieden, welches kulturelle Projekt finanziert wird.
2016 feiert der Karneval seinen 20. Geburtstag. Glauben Sie, dass er irgendwann langweilig wird und verschwindet?
Nein. Dass das Interesse der Berliner und der Touristen an der bunten Kunst und Musik abnimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Karneval wird noch lange existieren. Wir hatten in den vergangenen Jahren nur einen Feind: das Wetter.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie das Interview noch einmal.
Kaum eines der kulturellen Ereignisse in Berlin ist so schnell berühmt geworden wie der Karneval der Kulturen. Schon 4 Jahre nach seiner Gründung kamen mehr als 1 Million Besucher. Seither ist er ein fester Bestandteil des Berliner Kulturkalenders. Über die Bedeutung des interkulturellen Volksfestes und neue Pläne sprechen wir mit Heike Laudan, die den Karneval als Journalistin seit langem begleitet. Guten Tag, Frau Laudan.
Guten Tag.
Der Karneval der Kulturen hat so viel Erfolg, dass man sich fragt, ob die Idee erst hier in Berlin geboren wurde.
Nein, natürlich gab es schon früher ähnliche Feste in London und Rotterdam. Diese dienten als Vorbilder für die Berliner Veranstaltung. Das waren jedoch eher kleine Projekte, bei denen die ausländischen Künstler unter sich blieben. Das Ziel hier in Berlin war von Anfang an, das Interesse der Deutschen zu wecken. Es sollte zu einer richtigen Begegnung zwischen der fremden Kunst und der deutschen Bevölkerung kommen. Das Straßenfest sollte wirklich ein Teil der Integration sein.
Und warum ist das Ihrer Meinung nach so schnell gelungen?
In der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung gab es in Berlin eine ganz besondere Atmosphäre. Viel war neu, viele Menschen haben sich neu kennengelernt, Das Interesse an fremden Menschen und Kulturen war ungewöhnlich groß. Das hat den Erfolg des Karnevals der Kulturen unterstützt.
In der Presse wird der Karneval sogar schon König der Straßenfeste genannt. Ist das berechtigt?
Na ja, anders als bei anderen Kunstfesten gibt es deutschlandweit ein breites Interesse der Medien. Radio und Fernsehen berichten sehr ausführlich über die Veranstaltung. Positive Signale bekommen wir aber nicht nur von den Besuchern und den Medien, sondern auch europaweit von Politikern. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ähnliche Projekte, die es inzwischen in Frankfurt oder Köln gibt, sehen wir als Folge des Berliner Karnevals. Aber auch in anderen Bereichen beschäftigt man sich mit diesem Thema. Beispielsweise gibt es an der Berliner Humboldt-Universität ein Forschungsprojekt. Im Rahmen dieses Projektes möchte man mehr über den Zusammenhang von Kunst und Integration erfahren.
Das Fest findet jedes Jahr statt. Es dauert 4 Tage lang. Auf den Straßen feiern mehr als 4000 Künstler. Da ist genug Raum für alle Musiker, Tänzer und Akrobaten, sich zu zeigen. Gibt es trotzdem noch neue Entwicklungen?
Erfreulich ist vor allem, dass der Kinderkarneval sich so gut entwickelt hat. Er ist zu einem wichtigen Bestandteil des Festes geworden. Für die Gruppen der Kinder sollte künftig aber noch mehr Raum zur Verfügung stehen.
Und haben die Organisatoren noch weitere Wünsche?
Die Gesellschaft Werkstatt der Kulturen, die den Karneval organisiert, arbeitet seit 1993. Seither hat sie Kontakt zu hunderten Gruppen und einzelnen Künstlern, die hier in Berlin tätig sind. Im Laufe der Zeit entwickeln sich da natürlich viele soziale Netzwerke. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass diese Künstler noch enger zusammenarbeiten, auch wenn gerade kein Karneval ist.
Das heißt, die ausländischen Gruppen sollten sich noch selbstständiger darum kümmern, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen?
Ja, sicher. Es kann ja nicht schaden, wenn die Künstler einen guten Kontakt zur Kulturpolitik in Berlin haben. Schließlich wird dort entschieden, welches kulturelle Projekt finanziert wird.
2016 feiert der Karneval seinen 20. Geburtstag. Glauben Sie, dass er irgendwann langweilig wird und verschwindet?
Nein. Dass das Interesse der Berliner und der Touristen an der bunten Kunst und Musik abnimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Karneval wird noch lange existieren. Wir hatten in den vergangenen Jahren nur einen Feind: das Wetter.
Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.
Sie hören im deutschsprachigen Radio einen Vortrag zu Angst und Stress vor Prüfungen. Beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Antworten, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören den Vortrag zweimal. Versuchen Sie, schon beim ersten Hören die Fragen zu beantworten. Bevor Sie sich den Vortrag anhören, lesen Sie sich bitte die Fragen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel.
Hören Sie jetzt den Vortrag.
Rund 40% der Studenten leiden unter starker Prüfungsangst. Und die Zeit der Angst ist für viele Menschen auch noch nicht vorbei, wenn sie im Berufsleben angekommen sind. Sie kämpfen bei Bewerbungen und Präsentationen weiter mit Herzklopfen, feuchten Händen, Übelkeit und stockendem Atem. Prüfungsangst ist eine Form der sozialen Angst. Angst vor dem Gesichtsverlust, Spott und Statusverfall erzeugen innere Bilder. Von diesen Bildern kommen dann die Ängste. Gefährdet sind Perfektionisten, Menschen, die sich ständig kontrollieren und Menschen, die schon Misserfolge hatten. Prüfungsangst ist kein Schicksal, sondern meist ohne Absicht erlernt worden. Oft geht sie schon auf negative Erfahrungen in der Kindheit zurück oder auf einzelne Situationen starker Überforderung. Aber was erlernt worden ist, kann man auch wieder verlernen. Was ist also zu tun? Zahlreiche Psychologen und Forscher haben sich bereits mit dem Problem beschäftigt. Einhellig raten sie zu folgenden Gegenmaßnahmen. Informieren Sie sich über Aufbau und Ablauf der Prüfung. Beginnen Sie rechtzeitig mit dem Lernen und planen Sie genug Pausen ein. Der Spaß sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen. So bleibt die Motivation. Vergewissern Sie sich zwischendurch über Lernerfolge. Das gibt Selbstvertrauen. Ganz wichtig: Negative Gedanken sollten aktiv durch positive Gedanken ersetzt werden. Immer dann, wenn die Angstgedanken kommen, stellen Sie sich lieber vor, wie Sie nach bestandener Prüfung mit Ihren Freunden feiern. Am Abend vor der Prüfung nichts mehr lernen. Das übernimmt schon Ihr Gehirn im Schlaf. Ausruhen und Entspannen sind jetzt viel wichtiger für den Kopf. Kommen wir nun zu den Dingen, die wirklich immer helfen müssen, weil der Körper gar nicht anders kann. Sobald Sie erkennen, wie der Stress steigt, nehmen Sie sich kurz Zeit für eine Pause. Setzen oder stellen Sie sich hin, legen Sie Ihre Hand auf den Bauch und versuchen Sie, nur durch die Nase dorthin zu atmen. Atmen Sie nach der 4-6-8-Methode. Langsam und tief einatmen, bis 4 zählen, die Luft anhalten, bis 6 zählen, langsam durch den Mund ausatmen und bis 8 zählen. Sie können mit dieser Übung Stress genauso wegatmen wie Angst oder Wut. Diese Bauchatmung funktioniert, weil die Lunge im unteren Drittel besonders gut durchblutet ist. Sie kann so besonders viel Sauerstoff aufnehmen. Neben der Stimmung verbessert sich auch die Denkleistung. Manchmal hilft nur noch Bewegung. Steigen Sie Treppen hoch und runter, machen Sie Kniebeugen oder Liegestütze oder wenn möglich, gehen Sie eine Runde schnell um Ihren Häuserblock. Oft fällt nach dem Sport das Maß von Stress und Angst automatisch wieder ab. Die neueste Methode haben zwei Forscher der Universität Chicago entwickelt. 10 Minuten vor dem Test schreiben Sie Ihre Sorgen und schlimmsten Befürchtungen auf einen Zettel. Danach beginnen Sie mit der Prüfung. Das wirkt nachweislich, Ihre Angst wird kleiner. Es funktioniert, weil die Prüfungsangst und der dabei entstehende Stress unser Kurzzeitgedächtnis stark belasten. Genau diesen Teil des Gehirns brauchen wir aber, um die Aufgaben in der Prüfung lösen zu können. Der Zettel verhält sich dann wie eine externe Festplatte. Er speichert die Ängste und der Kopf ist wieder frei für den eigentlichen Test. Viel Erfolg!
Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie den Vortrag noch einmal.
Rund 40% der Studenten leiden unter starker Prüfungsangst. Und die Zeit der Angst ist für viele Menschen auch noch nicht vorbei, wenn sie im Berufsleben angekommen sind. Sie kämpfen bei Bewerbungen und Präsentationen weiter mit Herzklopfen, feuchten Händen, Übelkeit und stockendem Atem. Prüfungsangst ist eine Form der sozialen Angst. Angst vor dem Gesichtsverlust, Spott und Statusverfall erzeugen innere Bilder. Von diesen Bildern kommen dann die Ängste. Gefährdet sind Perfektionisten, Menschen, die sich ständig kontrollieren und Menschen, die schon Misserfolge hatten. Prüfungsangst ist kein Schicksal, sondern meist ohne Absicht erlernt worden. Oft geht sie schon auf negative Erfahrungen in der Kindheit zurück oder auf einzelne Situationen starker Überforderung. Aber was erlernt worden ist, kann man auch wieder verlernen. Was ist also zu tun? Zahlreiche Psychologen und Forscher haben sich bereits mit dem Problem beschäftigt. Einhellig raten sie zu folgenden Gegenmaßnahmen. Informieren Sie sich über Aufbau und Ablauf der Prüfung. Beginnen Sie rechtzeitig mit dem Lernen und planen Sie genug Pausen ein. Der Spaß sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen. So bleibt die Motivation. Vergewissern Sie sich zwischendurch über Lernerfolge. Das gibt Selbstvertrauen. Ganz wichtig, negative Gedanken sollten aktiv durch positive Gedanken ersetzt werden. Immer dann, wenn die Angstgedanken kommen, stellen Sie sich lieber vor, wie Sie nach bestandener Prüfung mit Ihren Freunden feiern. Am Abend vor der Prüfung nichts mehr lernen. Das übernimmt schon Ihr Gehirn im Schlaf. Ausruhen und Entspannen sind jetzt viel wichtiger für den Kopf. Kommen wir nun zu den Dingen, die wirklich immer helfen müssen, weil der Körper gar nicht anders kann. Sobald Sie erkennen, wie der Stress steigt, nehmen Sie sich kurz Zeit für eine Pause. Setzen oder stellen Sie sich hin, legen Sie Ihre Hand auf den Bauch und versuchen Sie, nur durch die Nase dorthin zu atmen. Atmen Sie nach der 4-6-8-Methode. Langsam und tief einatmen, bis 4 zählen, die Luft anhalten, bis 6 zählen, langsam durch den Mund ausatmen und bis 8 zählen. Sie können mit dieser Übung Stress genauso wegatmen wie Angst oder Wut. Diese Bauchatmung funktioniert, weil die Lunge im unteren Drittel besonders gut durchblutet ist. Sie kann so besonders viel Sauerstoff aufnehmen. Neben der Stimmung verbessert sich auch die Denkleistung. Manchmal hilft nur noch Bewegung. Steigen Sie Treppen hoch und runter, machen Sie Kniebeugen oder Liegestütze oder wenn möglich, gehen Sie eine Runde schnell um Ihren Häuserblock. Oft fällt nach dem Sport das Maß von Stress und Angst automatisch wieder ab. Die neueste Methode haben zwei Forscher der Universität Chicago entwickelt. 10 Minuten vor dem Test schreiben Sie Ihre Sorgen und schlimmsten Befürchtungen auf einen Zettel. Danach beginnen Sie mit der Prüfung. Das wirkt nachweislich, Ihre Angst wird kleiner. Es funktioniert, weil die Prüfungsangst und der dabei entstehende Stress unser Kurzzeitgedächtnis stark belasten. Genau diesen Teil des Gehirns brauchen wir aber, um die Aufgaben in der Prüfung lösen zu können. Der Zettel verhält sich dann wie eine externe Festplatte. Er speichert die Ängste und der Kopf ist wieder frei für den eigentlichen Test. Viel Erfolg!
Jetzt haben Sie 2 Minuten Zeit, um die Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Ende des Hörverstehens.